SWR Aktuell Wirtschaft mit Katharina Fortenbacher-Jahn.
Wir müssen mehr arbeiten statt weniger. Mit diesem Aufruf hat der Chef des Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft, Michael Hüter, einige Diskussionen ausgelöst heute. Die Vier-Tage-Woche nennt er einen unrealistischen Traum und erklärt in der Rheinischen Post, mit Zuwanderung lasse sich der Arbeitskräftemangel nicht beheben. In Schweden oder der Schweiz arbeiteten Vollzeitbeschäftigte 300 Stunden mehr im Jahr als bei uns. Darüber habe ich mit dem Arbeitsmarktforscher Stefan Sell von der Hochschule Koblenz gesprochen. Herr Professor Sell, stimmen Sie dem zu, sollten wir mehr arbeiten?
Das ist genauso unterkomplex wie die Forderung, dass alle jetzt nur noch 4 Tage in der Woche arbeiten sollen, weil wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass wir schon in großem Umfang Teilzeitarbeit haben. Über 30%, jeder dritte Beschäftigte arbeitet nur, bitte in Anführungsstrichen, Teilzeit. Und wir haben auf der anderen Seite Vollzeitbeschäftigte, die zwar auf dem Papier weniger Stunden arbeiten als in manchen anderen Ländern, aber warum betone ich das Papier so? Wir haben zahlreiche Überstunden, gerade bei den Vollzeitbeschäftigten. Allein im vergangenen Jahr gab es 1,3 Milliarden Überstunden, wovon über die Hälfte übrigens unbezahlte Mehrarbeit war.
Verstehe ich Sie da richtig, dass man dann einfach den Leuten in Teilzeit sagen könnte, bitte ein paar Stunden mehr und dann kämen wir der Sache schon näher?
Das wäre eine ganz wichtige Stellschraube. Schauen Sie mal in Bereiche wie zum Beispiel dem viel diskutierten Pflegebereich. Dort haben wir heute ja schon die Situation, dass dort die Mehrheit der meist weiblichen Beschäftigten in Teilzeit arbeitet. Und das Interessante ist, wenn man die Betroffenen fragt, würdet ihr nicht lieber mal Vollzeit arbeiten, dann bekommen Sie die Antwort, nein, unter den Bedingungen, die heute in den Unternehmen herrschen, dort wo Sie arbeiten, sind Sie gar nicht in der Lage, Vollzeit zu arbeiten. Sie schaffen das nicht aufgrund der Belastung. Und deswegen ist es eben nur rechnerisch möglich zu sagen, okay, wenn die Teilzeitbeschäftigten ein paar Stunden länger arbeiten, dann lösen wir damit einen Teil unserer Arbeitskräftemangelprobleme. Das ist in der Praxis, je nach Branche, wirklich kaum hinzubekommen.
Wo sehen Sie denn die größten Chancen, um Arbeitskräftereserven zu heben?
Ich plädiere eher dafür, einen Mittelweg zu gehen. Also auf der einen Seite, klar, sollte man dort, wo es geht, versuchen, Teilzeitbeschäftigte anzureizen, auch länger zu arbeiten. Gleichzeitig müssen wir eher dafür sorgen, dass die vielen Älteren der Babyboomer-Generation, dass die länger im Job bleiben als bisher. Das wird man aber nur scheinbar paradox eher schaffen, wenn man dort eine 4-Tage-Woche oder eine Arbeitszeitverkürzung anbietet. Also weil die dann sagen, okay, dann halte ich auch noch 3 Jahre länger durch. Das heißt also eigentlich eine Mischung aus einer Anhebung von Arbeitszeit, da wo es möglich ist, bei gleichzeitiger Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Das ist ganz, ganz wichtig, sonst machen die Leute das nicht mit. Aber auch dem gezielten Einsatz von Arbeitszeitverkürzung, um schlichtweg mehr Leute länger in Arbeit zu halten, das scheint mir, wäre ein guter Kompromiss. Gleichzeitig darf man sehr wohl die Frage in den Raum werfen, ob es notwendig ist, dass die Jüngeren schon ihr Berufsleben beginnen mit einer 28-Stunden-Woche, natürlich mit vollem Lohnausgleich. Nein, da kann man auch argumentieren, dass es Lebensphasen bezogen durchaus Phasen gibt, wo man ja erwarten kann und auch erwarten muss, dass die Leute vielleicht eine Schippe rauflegen, währenddessen man Leuten, die schon 40 Jahre im Beruf standen, nun wirklich eine ordentliche Arbeitszeitverkürzung genehmigen sollte. In der Hoffnung, darüber in der Gesamtheit dann ein größeres Arbeitsvolumen hinzubekommen.
Beim Thema Teilzeitkräfte zu mehr Arbeit zu motivieren, da ist ja oft auch immer die Frage, ob denn beispielsweise Kinderbetreuung gesichert ist, also ob die das überhaupt können.
Ja, wir werden nur dann mehr Erwerbsarbeiten können, um das mal deutlich zu sagen, wenn gleichzeitig die Voraussetzungen für die betroffenen Haushalte geschaffen werden. Das ist nicht nur die Kindertagesbetreuung und da haben wir jetzt schon einen Mangel, da müssen wir gezielt investieren, sondern vor allem im Bereich der Pflege angesichts der großen Zahl an Pflegebedürftigen, die von ihren Angehörigen versorgt werden, brauchen wir hier dringend eine unterstützende Infrastruktur vor Ort. Also beispielsweise, wenn Ihr Angehöriger demenzkrank wird und Sie müssen arbeiten, Sie sollen vielleicht sogar 2 Stunden mehr arbeiten, ja, dann muss man aber auch vor Ort die Möglichkeit haben, zum Beispiel den Angehörigen sicher und gut betreuen zu lassen in der Tagespflege. Diese Angebote, die müssen noch viel stärker ausgebaut werden. Da stehen wir leider erst am Anfang. Das wäre eine viel, viel größere Unterstützung, als einfach zu fordern, die Leute sollen länger arbeiten. Das wird nicht wirklich fruchten.
4-Tage-Woche, ja, aber nicht für alle. Gegen den Fachkräftemangel plädiert der Arbeitsmarktforscher Stefan Sell dafür, Jüngere mehr und Ältere weniger arbeiten zu lassen. Straße vor Schiene. So ist jahrzehntelang das Geld geflossen. Jetzt verschiebt sich offensichtlich die Priorität. Das Bahnbündnis Allianz pro Schiene spricht von einer Trendwende bei den Investitionen. Insgesamt zeigen die aktuellen Berechnungen des Bündnisses aber, Deutschland steckt weiterhin weniger Geld in die Bahninfrastruktur als andere Länder.
114 Euro flossen im vergangenen Jahr umgerechnet je Einwohner in Deutschland als Investitionen in die Schiene. In der Schweiz waren es 450, in Luxemburg sogar 575 Euro.
Deutschland investiert zu wenig in die Schieneninfrastruktur. Deutschland hinkt hinterher im europäischen Vergleich. Viele Staaten Europas haben auch das vergangene Jahr genutzt, um massiv weiter in ihre Schieneninfrastruktur zu investieren. Und Deutschland hat gegen den Trend die Investitionen im vergangenen Jahr gesenkt.
Grund dafür ist vor allem ein statistischer Sondereffekt aus dem Jahr 2021. Auch wenn Deutschland aus Sicht des Bahnlobbyverbandes noch immer viel zu wenig Geld in die Hand nimmt, um die Bahn nach langen Sparjahrzehnten wieder auf Vordermann zu bringen, es gebe eine Trendwende bei öffentlichen Investitionen, konstatiert Dirk Pflege.
Dieser Trend der jahrzehntelangen Bevorzugung des Automobils, der ist gestoppt in Deutschland. Das ist die zweite Seite der Medaille. Wir sehen also den Beginn einer Trendwende. Deutschland investiert jetzt mehr in die Schieneninfrastruktur als in die Bundesfernstraßen, Autobahnen und Bundesstraßen im direkten Vergleich mit den Bundesschienenwegen.
Allerdings, die Bahn flott machen für den Deutschlandtakt, das dauert noch sehr lange, sollte das Bautempo nicht deutlich anziehen. Die Bahn kämpfe weiterhin mit den Folgen des einst politisch gewollten, letztlich aber gescheiterten Börsengangs.
Wir haben weiterhin einen riesen Reformstau, wir haben auch weiterhin eine enorme Unterfinanzierung des Schienennetzes. Daran ändern auch die Aufwüchse der vergangenen Jahre und der kommenden Jahre nichts. Wir haben einen Zusatzbedarf im Schienennetz, den auch die Bundesregierung mit ihrem Koalitionsausschussbeschluss anerkannt hat, einen Zusatzbedarf von 45 Milliarden Euro. Das ist sozusagen die Hypothek der unterlassenen Investitionen der Vergangenheit.
Das Schienennetz sei seit der Bahnreform 1994 um 13% geschrumpft. Die Verkehrsleistung im Schienengüterverkehr habe sich im gleichen Zeitraum jedoch verdoppelt, rechnet die Allianz pro Schiene vor. Dazu kommen 40% Zuwachs im Personenverkehr. Eine Folge, weil das Schienennetz mit dem Bedarf nicht mitgewachsen ist, kommt inzwischen mehr als jeder dritte Zug zu spät.
Der Bericht von Johannes Frevel. Wasserstoff gilt als Zukunftsmarkt und könnte eine entscheidende Rolle bei der Klimawende spielen, wenn es gelingt, ihn im großen Maßstab wirtschaftlich und umweltfreundlich herzustellen. Die Anlagen für die Wasserstoffherstellung heißen Elektrolyseure und sie könnten auf eine große Nachfrage stoßen. Das baden-württembergische Wirtschaftsministerium hat heute Ergebnisse eines Forschungsprojekts dazu vorgestellt, mit dem Ziel, solche Anlagen im Land zu produzieren. Aus der SWR-Wirtschaftsredaktion Tobias Frei.
Elektrolyseure sorgen dafür, dass Wasser in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt wird. Im Auftrag der Landesregierung hatte das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung in Stuttgart den Prototypen eines Elektrolyseurs entworfen und Autozulieferer aufgefordert, Teile zuzuliefern. Denn die Autobranche im Land schaut sich nach alternativen Geschäftsbereichen um, damit das Verbrenneraus in der EU ab 2035 kompensiert werden kann. Das Projekt Elektrolyse Made in Baden-Württemberg wurde heute nach 3 Jahren abgeschlossen. 40 Unternehmen hatten sich mit Komponenten und Technologien beteiligt, so das Wirtschaftsministerium. Künftig sollen vor allem kleine und mittelständische Unternehmen aus Baden-Württemberg in die Produktion von Elektrolyseuren einsteigen. Denn der Markt werde enorm wachsen, sagte die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hofmeister-Kraut. Tobias Frei, SWR Wirtschaftsredaktion.
Und das Börsengeschehen in Frankfurt hat heute Konstantin Röse für uns im Blick.
Börsenhandel im Sommer heißt oft, es ist weniger los. Denn viele Anleger sind im Urlaub. Ein Vorgeschmack darauf gab es heute. Erst als der Handel in den USA begann, kam auch hierzulande Bewegung in den Markt. In den Vereinigten Staaten hat bereits die Berichtssaison begonnen. Unternehmen öffnen ihre Bücher für das 2. Quartal. Und die ersten Ergebnisse der Banken stimmen viele Analysten optimistisch. Dank steigender Zinsen verdienten zum Beispiel die US-Großbanken im 2. Quartal mehr. Hierzulande sorgten Unternehmen aus der 2. oder 3. Reihe für Aufmerksamkeit. Der Spezialist für Personalsoftware Atos aus dem SDAX rechnet in diesem Jahr mit einem Umsatz- und Gewinnsprung und hob seine Prognose an. Papiere gewannen fast 9% hinzu. Größter Verlierer in der ersten Börsenliga war die Deutsche Telekom. Enttäuschende Quartalszahlen von einem Konkurrenten aus Schweden ließen auch Papiere des DAX-Konzerns fallen. Außerdem scheiterte die Telekom vor dem Oberlandesgericht Koblenz. Der Konzern hatte gegen mehrere Werbeversprechen von Konkurrent 1&1 geklagt. Doch das Gericht urteilte, dass 1&1 sein Netz weiterhin als das modernste Europas bezeichnen dürfe. Telekom-Aktien verloren heute rund 2%. Der Leitindex DAX beendete den Handel mit 16.125 Punkten, einem Minus von 0,4%. Konstantin Röse, ARD Finanzredaktion, Frankfurt.